Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Christian Ziemek und heute ist Sprechstunde mit den Redakteuren und was sie gerade so beschäftigt. Bei mir sitzen dazu Kerstin Rothart, Redakteurin des Outdoor-Magazins. Sie betreut vorwiegend die Themen Reise und Abenteuer. Hallo Kerstin.
Hallo.
Ebenfalls mit am Tisch sitzt Redakteur Frank Wacker, der Ausrüstungsexperte und Produkttester. Ansprechpartner für alle technischen Fragen. Hallo Frank.
Hallo Christian.
Frank, was geht gerade bei dir ab im Heft? Was beschäftigt dich gerade?
Wir haben bei Taschen gerade jede Menge Trekking-Ausrüstung. Zum Beispiel die brandneuen Trekking-Rucksäcke für 2020. Die haben wir gerade exklusiv schon da. Niemand anders derzeit. Ging sogar so weit, dass ich vor kurzem noch ein Paket bekommen habe mit neuen Hüftgurten aus der Produktion, die ich dann an den Rucksack hinmachen konnte, damit wir den wirklich so testen können, wie er dann auch im Laden steht.
War das einfach noch Vorserie oder?
Genau, das war ein Prototyp. Und dann war es so im Prinzip, dass der Produktmanager in der Produktion noch gemerkt hat, er wird gern noch eine Kleinigkeit ändern. Und damit wir das Muster eben wirklich so haben, wie es im Laden steht, hat er dann gleich veranlasst, dass uns die ersten Hüftgurte, die vom Band gelaufen sind, per Luftfracht geschickt worden sind, dass wir sie so haben.
Aus Bayern dann oder?
Nein, aus Asien natürlich.
Ah ja, okay. Genau. Aber das heißt, hast du Feedback gegeben und gesagt, der funktioniert nicht, der Hüftgurt, oder war das sozusagen eh schon vorgesehen, dass der verändert wird?
Das hat er von sich aus gemacht, weil er ja wusste, dass wir die Rucksäcke testen. Und zum Teil ist es so, dass die Produktentwickler dann in der Produktion, also wenn die Produktion anläuft, dann doch noch merken, hier, wir machen noch ein paar Anpassungen. Genau, und dann ändert sich halt das Serienprodukt nochmal ein bisschen im Vergleich zum Prototypen. Und das halt sichergestellt ist, dass wir es wirklich so testen können, wie es dann im Laden ist, haben wir den Hüftgurt bekommen.
Und das oft vor bei euren Tests oder? Das ist eher eine Ausnahme.
Das ist immer dann die Ausnahme, wenn wir halt zu Beginn der Saison sagen, hey, wir möchten wirklich im Prinzip die Highlights, die jetzt dann auf den Markt kommen, schon testen. Das klärt man dann auch im Vorfeld mit den Herstellern ab. Wie sieht es aus? Geht es? Kann man im Prinzip mit den Mustern, die ihr schon habt, arbeiten? Und nur wenn das im Prinzip heißt, ja, die sind so, wie sie dann kommen, kann man sowas überhaupt andenken. Aber selbst da, eben, wie man es in dem Fall wieder gesehen hat, kann es dann doch noch passieren, dass sich was ändert. Und um dann sicherzustellen, dass es halt wirklich der Test wirklich das widerspiegelt, was dann später auch zu kaufen ist, haben wir das so gemacht.
Und das sind jetzt 4 Rucksäcke gewesen oder waren nur 4 davon neu und der Rest war älter schon?
Nein, wir haben jetzt in dem Fall sind es 4 Rucksäcke, weil die gesamte Strecke eben nicht nur aus Rucksäcken besteht, sondern wir haben dann auch noch 5 Trekkingzelte mit dabei. Dann stellen wir die besten Klamotten für Trekker vor, geben Tipps zur richtigen Küchenausstattung. Also es ist eine richtig große Strecke und wir möchten einfach die ganze Vielfalt im Prinzip zu dem Thema Zelttouren im Prinzip darstellen.
Und was ist denn ein Trekkingzelt? Also gibt es einen Unterschied, eine Abgrenzung zu anderen Zelttypen? Oder?
Also beim Trekkingzelt ist es natürlich so, es darf nicht zu schwer sein, weil man schleppt es ja tagsüber im Rucksack rum.
Heißt, Gewichtslimit ist da?
Ja, wir haben jetzt in dem Fall so von 2,4 bis 3,5 Kilo wiegen die Zelte. Und das kann man eben noch gut tragen. Manche Campingzelte, die wiegen ja 20, 25 Kilo. Bricht man auch mit einem guten Rucksack.
Aber die testet ihr nur selten wahrscheinlich.
Campingzelte testet man relativ selten. Und wenn dann auch eher, sagen wir, im Juni, also wenn dann tatsächlich die Campingzeit auch aktuell ist. Bei der Trekkingausrüstung, da zeigt sich oft, dass die Leute im Winter sich halt hinsetzen und anfangen zu träumen. Wo gehe ich hin? Was mache ich als nächstes? Viele Trecks, die brauchen ja auch Zeit zur Vorbereitung. Und sie beschäftigen sich dann aber auch eben schon mit dem Thema, was nehme ich für ein Zelt mit, welches ist der richtige Rucksack, was brauche ich für einen Schlafsack. Und genau in diese Phase möchten wir halt die richtigen Tipps dann dann liefern, dass das einfach konkreter ist.
Mhm. Sind das dann auch Neuheiten fürs nächste Jahr, also ganz neue Zelte dabei, oder sind das so Standarddurchläufer, sagt man ja so?
Genau, also wir haben Neuheiten dabei. Mhm. Wir haben dann aber auch im Fundus noch geschaut, im Prinzip, was haben wir schon getestet, was empfehlen wir, weil es geht letztlich, also wenn wir das Testfeld zusammenstellen, dann achten wir halt darauf, im Prinzip, wir möchten Produkte dabei haben, die nicht allzu teuer sind, weil wenn du dann jemanden hast, der zum ersten Mal vielleicht mit Zelt losziehen möchte, ist ja logisch, dass er nicht gleich 1000 Euro für ein Zelt ausgibt. Und wir haben tatsächlich auch ein Zelt gefunden, das für 215 Euro sensationell gut funktioniert.
Okay.
Welches es ist, verrate ich noch nicht. Dann gucken wir aber auch, zum Beispiel, wenn du ins Gebirge gehst, da setzt du ein bisschen andere Schwerpunkte als beim Skandinavien-Trek. Also im Gebirge ist einfach durch die vielen Höhenmeter spielt das Gewicht noch eine viel, viel wichtigere Rolle, wenn du im eher ebenen Fjell unterwegs bist. Und dann schauen wir da natürlich im Prinzip, dass wir Zelte haben, die auch im Gebirge gut funktionieren, aber dass eben auch Zelte dabei sind, wo man sagen kann, das sind wirklich die richtigen Zelte für Skandinavien-Trekker.
Ist dann beim Gebirge auch die Bodenfestigkeit besonders wichtig, weil da ja vielleicht mehr Steine liegen als jetzt auf einer, ich weiß nicht, im Fjell sind ja gerne mal auch Wiesen und oder ist das irgendwie kein besonderes Kriterium bei dem Test?
Also grundsätzlich sollte man schon auf eine robuste Bodenwanne gucken, weil egal, ob du jetzt im Fjell unterwegs bist oder im Gebirge, du wirst immer unterschiedliche Untergründe finden. Du kannst ja im Gebirge eine weiche Wiese finden und im Fjell nur irgendwie ein Steinplateau zur Verfügung haben. Und es ist bei den Zelten aber auch so, dass die Bodenwanne eben so robust ist, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Mhm. Und das messen wir halt, also wir messen ja die Wassersäule von den Zeltböden auch und da sind alle Zelte bei weit über 5000, zum Teil über 10.000 Millimeter.
Mhm. Du hast gerade gesagt, es gibt quasi eine Überraschung bei den Zelten. Gibt es sowas bei den Rucksäcken auch? Ist da auch irgendwas jetzt von den vielen Neuheiten, was besonders Herausragendes passiert oder als Testergebnis dabei herausgekommen?
Also bei zwei Modellen, da war es tatsächlich so, dass alle Tester während des Praxistests immer breiter gegrinst haben,
okay.
Weil die sich wirklich so angenehm tragen. Also im einen Rucksack, da war es zum Beispiel so, da haben sich fast 30 Kilo angefühlt, wie in manch anderem Modell 20 Kilo. Und richtig gemerkt, was man eigentlich trägt, das hast du erst, wenn es halt mal steiler bergauf oder bergab ging, weil bergauf gedacht hast, meine Güte, muss ich mich anstrengen, und bergab hat man es dann halt in den Beinen gespürt. Mhm. Aber im moderaten Gelände war einfach sensationell, wie gut der die Last überträgt. Übrigens der Rucksack, wo sie uns den neuen Hüftgurt geschickt haben.
Ah, okay.
Also hat sich die Mühe gelohnt. Mhm. Und ein zweiter Rucksack war auch dabei, der weniger als 2 Kilo wiegt und also eher so in die Richtung Leichtreckenrucksack geht. Und der durch eine spezielle Konstruktion im Hüftbereich, da nehmen die keinen Schaum mehr, sondern ein gespanntes Netz, das dann den Körper umschmiegt, auch also sich fantastisch streckt. Mhm. Man merkt auch das Gewicht gar nicht mehr.
Welche Preisklasse sprechen wir da grob an, damit man
so? 220 bis 290 Euro.
Ah ja.
Genau, also was man sagen muss, das ist, liegt absolut im Rahmen. Mhm. Weil vor 20 Jahren haben gute Trekkingrucksäcke 500 Mark gekostet. Mhm. Das ist eben heute auch nicht so weit davon entfernt. Mhm.
Und passend zum Thema Trekkingausrüstung, gibt es noch ein weiteres Thema, was das abrundet, was dich gerade umtreibt?
Und unser zweiter Test waren Wärmejacken in Hybridkonstruktion. Das heißt, da werden unterschiedliche Materialien, zum Beispiel Kunstfasern und Stretchmaterialien, miteinander kombiniert. Der Ansatz, der dahinter steckt, ist halt, dass wir je nach Körperzone im Prinzip muss ein Material ein bisschen andere Ansprüche erfüllen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel beim Kraxeln oder sowas die Arme nach oben streckt, dann muss es natürlich im Bereich der Achseln und Schultern so sein, auch an den Armen, dass natürlich das Material nicht spannt, sondern eher nachgibt, was man mit Stretch-Einsätzen erledigt. Dann gibt es aber sehr kälteempfindliche Bereiche, zum Beispiel Brust oder Nieren. Das ist dann sinnvoller, die ein bisschen stärker zu isolieren, dass man sich da wohlfühlt. Dann ist natürlich so, wenn ich ein bisschen einen besseren Wetterschutz möchte, dann empfiehlt sich eine Kapuze und stark wasserabweisende Schultern, und so werden die unterschiedlichen Materialien halt miteinander gemixt, mhm, was zum Teil hervorragend funktioniert. Manches Konzept geht auch nicht so auf.
Aber das sind dann zwei verschiedene Kategorien von Jacken, also Hybrid- und Wärmejacken?
Nee, eine Kategorie, mhm, aber der Ansatz bei den Hybridjacken ist ja auch, dass sie wärmen, aber sich eher für Aktivität eignen halt als eine klassische Daunenjacke.
Mhm. Also höhere Aktivität, wo man genau vielleicht auch mal mehr schwitzt.
Genau.
Mhm. Okay.
Zum Beispiel jetzt Skitouren gehen, mhm, ist ja gerade sehr angesagt, aber auch beim Winterwandern. Mhm. Und sie sehen auch cool aus, also wenn man sie sich kauft, um einfach im Alltag was Schickes zu haben, spricht auch nichts dagegen.
In der U-Bahn trecken. Ja, ansonsten, ich habe gesehen Fotos, wie fotografiere ich vernünftig meine Urlaubs- oder Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten, ist auch noch ein Thema.
Das ist auch eine ganz große Strecke im Prinzip. Ich denke, das kennen viele, mhm, dass man bei manchen Bildern so denkt, so, boah, sieht das geil aus. Und dann sieht man seine eigenen Bilder und denkt so, naja.
Welches Plugin muss ich herunterladen,
genau, um so ein Bild zu bekommen? Da steckt noch Entwicklungspotenzial drin. Und genau das greift der Artikel auf. Da geben unsere Top-Fotografen Tipps, wo sie, mhm, beim Bildaufbau darauf achten. Da sind auch Beispielvorschläge gegeben. Und immer einfach Spaß, die Geschichte zu lesen. Und ganz zum Schluss, da hat der Kollege Knieker sich dann noch richtig viel Mühe gegeben und hat im Prinzip so einen Finder gemacht, dass man die richtige Kamera für seine Ansprüche findet. Das geht ganz einfach darum, beantwortet ein paar Fragen und dann landet man beim richtigen Modell. Und das hat ihn stellenweise an den Rand der Verzweiflung getrieben. Ich habe dann so ab und zu gesehen, wer sich die Haare gerauft hat, weil es so kompliziert war. Aber das Ergebnis ist super.
Also, und der Aufwand ist auch noch unterwegs mitnehmbar. Also man muss jetzt keinen extra Rucksack packen, um das Equipment dabei zu haben.
Nein, überhaupt nicht. Sondern da geht es mehr darum, im Prinzip bin ich halt jemand, reicht mir im Prinzip das Handy zum Bilder machen. Mhm. Brauche ich vielleicht ein bisschen eine Kamera, die mehr kann. Zum Teil ist es so, wenn man dann doch ein bisschen mit den Motiven spielen möchte, den Hintergrund unscharf und den Vordergrund unscharf, um halt das, um was es geht im Bild, ein bisschen stärker hervorzuheben. Mhm. Da sollte ich halt dann doch die Möglichkeit haben, am Objektiv was einzustellen. Dann muss man aber nicht unbedingt gleich eine große Spiegelreflex mitnehmen. Mittlerweile gibt es Kompaktkameras, die fantastische Bilder machen. Und genau, da kann einfach jeder so ein bisschen probieren und schauen, wo er dann landet.
Hm. Du hattest gerade schon gesagt, Fjell, Zelt, Zeltboden, grüne Wiese. Kerstin, du bist ja gerade mit dem Thema Nordnorwegen, Fjordnorwegen, hast dich da rein vertieft, um das im Heft und auch anderweitig darzustellen.
Genau, ja.
Was ist denn da eigentlich für ein Untergrund auf dem Fjell?
Also man muss von vornherein sagen, dass Fjell eigentlich, streng genommen, nicht viel was anderes bedeutet als Berg. Mhm. Also es ist einfach so die skandinavische Form von Gebirge. Es gibt natürlich sehr viele Hochebenen, die auch weit sind, aber das ist Fjell, also es ist einfach eine Gebirgslandschaft.
Schreibt sich mit E bei uns, aber eigentlich mit Ä, oder?
Das kommt drauf an, in welchem Land man sich befindet.
Weil ich kenne so ein paar Metal-Musiker aus Norwegen, die schreiben das immer mit Ä.
Ja, mit Ä ist die schwedische Schreibweise, wenn ich das richtig weiß. Und mit E.
Stimmt, der ist auch
ist
aus Schweden.
Korrekt. Norwegische, ja. Genau.
Okay.
Wie die Finnen dazu sagen, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich irgendwas Kompliziertes mit einer Menge Ks und Is drin.
Die sind dann auch dementsprechend komplizierter, die Fjells dort. Ja, und was würdest du sagen? Worum geht es da genau? Du hast dich mit Reisezielen beschäftigt. Wo soll ich hin? Was ist der schönste Fjell oder Fjord Norwegen? Wo muss ich hin?
Also Fjordnorwegen besteht einerseits aus diesen Meeresarmen, also Wasser, mhm, und eben auch dem klassischen Fjell, also gebirgigen Landschaften mit, naja, die Gipfel sind eher abgerundet, weil einfach mal die Gletscher ziemlich stark drüber gegangen sind. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr wilde Gebirgslandschaft. Mhm. Und gerade diese Kombination aus diesen Meeresarmen, die sehr tief eingeschnitten sind und teilweise sehr, sehr weit ins Land reingehen, und dieser wilden Gebirgslandschaft, das macht jetzt den Reiz von der Westküste von Fjordnorwegen aus.
Mhm. Was sind da die entsprechenden Fjorde, die man kennen muss?
Also mein Favorit ist eigentlich der Lysefjord, der auf Höhe Stavanger ins Land zieht. Er ist aber auch, sage ich mal, einer der beliebteren, weil da relativ berühmte Wanderziele auch dran liegen. Der Preikestolen zum Beispiel.
Preikestolen heißt der?
Ja, das ist, wie gesagt, diese Felskanzel. Daher kommt auch der Name Predigtstolen, heißt sowas wie Predigtstuhl. Also die Kanzel, von der Pfarrer oder welche Religion auch immer jemand angehört, herunterpredigen kann.
Und da laufen mehr Leute hin als in die Kirche, wie du eben schon gesagt
ja,
hast.
Ja, vor allem zu sag ich mal, normalen Zeiten, wenn auch ein Bus unten bei der Hütte in der Ecke ankommt, da sind wirklich Heerscharen, die da unterwegs sind. Und das darf man Frank wahrscheinlich mal wieder gar nicht so sagen, aber die haben auch manchmal Ausrüstung an oder eben auch keine.
Mhm. Und wenn das jetzt so ein beliebtes Ziel ist, gibt es irgendwie eine Zeit, wo da keiner ist oder wenige Menschen vielleicht? Oder ist es immer, erkennt man das schon sozusagen von 2 Kilometer Entfernung? Aha, er muss dort hinten sein, da sind die ganzen Menschen.
Ja, meistens ist es wirklich eine Völkerwanderung, die da hingeht, muss man leider sagen. Aber ein Trick ist natürlich, dank jedermanns Recht kann man ja irgendwo im Fjell auch übernachten, so am Preikestolen oben. Mhm. Man kann zum Beispiel einfach das Zelt mitnehmen, dann erst abends aufsteigen. Im Sommer sind die Tage ja gefühlt unendlich lang, also es wird nicht wirklich finster, vielleicht mal Stunde oder zwei. Das heißt, man hat abends auch noch schön Zeit, da hochzugehen und das Zelt eben aufzuschlagen und Sonnenuntergang so stattfindet. Wie gesagt, es sind eigentlich kaum Nächte. Oder eben den frühen Morgen dann für sich zu haben da oben.
Das hast du schon gemacht, oder?
Ja, ich habe das mal tatsächlich für eine Geschichte für Outdoor mit dem Fotografen, mit Ben Wiesenfahrt waren wir unterwegs, haben uns das auch genauso vorgestellt. Super, wir gehen da hoch, zelten da oben, haben wir die Kanzel für uns. Wenn wir Glück haben, passt das Licht auch noch. Mhm. Ja, blöderweise waren beide Zelte, die wir dafür mitgenommen haben, an meinem Rucksack oder in meinem Rucksack. Mein Rucksack war der, der natürlich nicht mitkam bei einem Umstieg, beim Fliegen. wir standen also ohne Rucksäcke da, hatten aber unsere Produktion schon so ein bisschen durchgetaktet, dass das an diesem Abend stattfinden musste. Zum Glück haben wir immer Unterstützung, oder in dem Fall hatten wir Unterstützung von Tourismus Stavanger, haben zu der Frau gesagt, boah, das Gepäck ist leider nicht mitgekommen. Da ist sie mit uns in den Laden gegangen, hat gesagt, ja, wir gucken einfach mal, ob da vielleicht ein Zelt ist für euch. Sie hat dann auch eins gefunden, das Modell Festival. Entsprechend super war das auch von der Ausstattung her. Uns war es aber egal, wir wollten eben unbedingt oben einen Preikestolen mal für uns haben.
Mit Bierdosenhalter oder was ist da?
Nee, drin? Aber es war einfach nicht, sag ich mal, von der Verarbeitung her wahrscheinlich, ja, Frank hätte wahrscheinlich sofort Pickel bekommen, wenn er das hätte sehen müssen. wir haben das jedenfalls mitgenommen und hat auch soweit geklappt. Wir waren oben, waren auch, ja klar, es war hell genug zum in Ruhe aufsteigen. Es war bloß leider eine sehr, sehr windstille Zeit. Und oben sind verschiedene Tümpel, wo eben auch Wollgras drumherum wächst. Und wer schon mal in Skandinavien war, weiß das auch. Da gibt es dann gern so eine Mückenplage. Entsprechend viele Mücken sind dann da auch in der Zeit aus diesen Tümpeln geschlüpft. Und dieses Modell Festival hat leider ein Fliegengitter gehabt, das nicht ganz so fein war, wie es gewünscht gewesen wäre. Und ich lag dann da. Es wurde ja, wie gesagt, nicht richtig dunkel in dem Zelt. Und konnte sehen, wie sich der Himmel, also das Dach vom Zelt, immer mehr mit diesen kleinen Mücken füllt, die auch wirklich sehr, sehr lästig sein können.
Ah, okay.
Und am nächsten Tag sind wir raus. Wir hatten ein Preikestolen halbwegs für uns, aber auch nicht so ganz, weil überraschenderweise war es nicht nur unsere Idee, da oben zu zelten.
Okay. Überraschenderweise.
Überraschenderweise, ja.
Oder hattet ihr zumindest ein bisschen dunkleren Himmel, weil die ganzen Mücken sich darauf gesetzt haben?
Ja, das war total faszinierend, total super.
Großartig. Und weitere Norwegen-Ziele, also, die dich besonders fasziniert haben?
Da wir es gerade von dem tiefen Sog haben, gerade auch am Lysefjord, ist dieser berühmte Kjerag-Bolten. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eine V-förmige Spalte, wo ein ziemlich kugelrunder Felsbrocken drin klemmt. Mhm. Man kennt die Bilder auch, wie Leute auf dieser Felskugel stehen. Und da geht es dann 1000 Meter direkt runter. Also ein Fehltritt wäre da nicht allzu ratsam.
Und die Kugel rollt auch nicht weg?
Nee, die klemmt da schon seit Jahrhunderten sicher drin.
Mhm. Okay.
Und das sind beides leider auch sehr instagrammable Spots am Lysefjord, wo eben auch entsprechend viele Leute sind. Also man sollte sich halbwegs genau ausgucken, wann man da vielleicht hingeht, um es ein bisschen für sich zu haben.
Und wenn man das Selfie macht, dann zumindest mal hinter sich schauen. Aber es gibt irgendwie die Möglichkeit, diese Kugel mit ins Bild zu bekommen. Sonst würde man
ihn ja nicht. Ja.
Ja. Mhm.
Ja, ja. Also am besten ist man zu zweit, einer fotografiert eben und der andere steht auf der Kugel und schaut, dass er nicht runterfällt. Mhm.
Und angenommen, ich will jetzt nach Norwegen reisen, welches Verkehrsmittel nehme ich da idealerweise?
Es kommt immer natürlich wie bei allem ein bisschen auf die Zeit an. Also ich finde es eigentlich persönlich am schönsten, in den Oslofjord einzufahren mit der Color Line Fähre, weil die fährt dann auch, ich glaube, um 10 Uhr morgens rum, fährt die dann wirklich das letzte Stück in den Fjorden ein, kann man oben im obersten Café, wie eine Aussichtskanzel, kann man stehen und dann wirklich in diesen Fjord reingleiten. Und wenn dann noch das Wetter passt, ist das super. Also. Und von da aus, ja, entweder hat man sein eigenes Fahrzeug mit. Es gibt auch relativ gute Zugverbindungen, die auch direkt ins Fjell fahren. Mhm. Es gibt wirklich Stationen, die dann mitten im Nirgendwo sozusagen der wilden Landschaft enden, wo man dann direkt loswandern kann. Das Bussystem ist jetzt auch nicht so schlecht, aber ich sage mal, mit dem eigenen Fahrzeug ist man noch ein bisschen flexibler.
Und diese Fjorde, dadurch, dass es ja so eigentlich Wasserzungen sind, die ins Land reingehen, werden die Wege von Zugen natürlich auch sehr lang, ne? Wenn man das ja immer so umfahren muss.
Du, man kann ja auch Fähren nehmen. Mhm. Also das ist sehr, sehr gut erschlossen, dass man eben an den entsprechenden Punkten auch mit der Fähre übersetzt oder mit Fähren sogar der Länge nach in den Fjord reinfahren kann. Gerade der längste Fjord, der Sonjefjord, der fährt auch eine Fähre quer durch. Also wenn man sehr viel Zeit mitbringt, es dauert dann schon ein paar Stündchen, bis man da entlang gefahren ist. Der ist 204 Kilometer lang. Und dabei kann man natürlich schön links und rechts gucken und schon diese Fjell- und Fjordlandschaft ein bisschen genießen beim Fährefahren allein schon.
Man soll ja auch ab und zu mal Wale sehen können. Habe ich gehört, als ich mal da war, kurz für eine Reportage fürs Mountainbike-Magazin. Und da hieß es, wenn man Glück hat, dann schwimmen neben der Fähre irgendwie vielleicht auch mal so ein paar kleine Schweinswale oder sowas entlang.
Also ich war jetzt schon öfter in Fjord Norwegen und einen Wal habe ich da noch nicht gesehen. Mhm. Wo man Wale gucken kann, ist Lofoten, aber das ist natürlich sehr viel weiter nördlich. Mhm. Die Westerålen sind Schwesterinseln dazu. Da hat man recht gute Chancen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich so ein Wal auch mal in den Fjord rein begibt. Was man öfter sehen kann, also gerade im Lysefjord gibt es Seehunde. Mhm. Die haben da auch ihre eigenen Kolonien. Und da hat man schon manchmal die Chancen, dass die da gerade von einem Felsvorsprung runterspringen. Mhm.
Was muss ich so einkalkulieren? Was kostet so ein Urlaub da? Ich meine, Norwegen ist teuer. Ne?
Norwegen ist relativ teuer. Was ganz günstig ist, sind, wenn man ein bisschen Luxus möchte, sprich eine feste Toilette oder Wasseranschluss oder sowas in der Richtung, sind die Campingplätze, das geht immer noch. Das dürfte sich ungefähr im Rahmen wie in Deutschland bewegen. Mhm. Was man natürlich jederzeit machen kann, das ist ja in skandinavischen Ländern oder den meisten üblich, ist das Jedermannsrecht. Sprich, wenn ich ein Zelt mit habe, einen Kocher mit habe, darf ich mich auch ins Fjell begeben und da irgendwo zelten, solange das nicht ein Privatgrund ist. Und möglichst nicht zu nah an irgendwelchen Hütten oder Siedlungen dran. Und das ist natürlich eine super günstige Art, in Norwegen Urlaub zu machen und wirklich so richtig tief in die Natur hineinzukommen.
Und die Gefahr, dass einem Wildtiere irgendwie das Butterbrot wegfressen, ist relativ gering. Relativ, das hatten wir schon mal hier im Podcast, dass da eigentlich nicht viel unterwegs ist.
Es gibt Vielfraße, das ist, glaube ich, so ziemlich das Wildeste. Das sind schon so kleine Raubtiere, aber man sieht die nicht und die gehen auch eher stiften, als dass man eine Chance hätte, die zu sehen. Okay. Das Gefährlichste soll ja immer noch der Elch sein, der wohl nicht gut sieht und recht groß ist und der auch ungern ausweicht, wenn man da gerade auf der Straße entlang kommt. Mhm. Also die größte Gefahr ist wohl, dass man einfach in einen Elch reinfährt. Mhm.
Was würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt zum ersten Mal nach Norwegen kommt und bisher vielleicht nur Erfahrungen mit Alpenwanderungen hat, was ist da der größte Unterschied?
Der größte Unterschied, man kann in den Alpen ja auch sehr unbeständiges Wetter haben, das sich ändert. Aber es ist, es ist vor allem diese sehr nördliche Lage von Skandinavien. Da muss man gar nicht viele Höhenmeter hochgehen, dass sich das Wetter dramatisch ändern kann. Mhm. Also in den Tälern hat man dann meinetwegen wirklich noch 10, 12 Grad, was ja ganz angenehm ist, oder vielleicht sogar mehr. Und sobald man eben ein paar Höhenmeter auf das Fjell hochgeht, also in die höhere Etage in den Bergen, kann man sofort auch im Sommer in Schneeregen reinkommen. Also ich denke, das Wetter ist ein ganz, ganz großer Punkt in Skandinavien. Es kann auch mal 5 Wochen durchregnen auf einem Trek.
Da hat man ja auch passend in dem nächsten Heft die entsprechende Isolationsjacke, die einem dann vor Kälte und Regen ein bisschen schützen kann. Sehr gut.
Genau.
Ja, ansonsten, was würdest du noch sagen, was ist gerade heiß bei euch im Reisebereich? Was wird gerade diskutiert?
Im Reisebereich haben wir neuerdings die Outdoor-Leserreisen. Mhm. Das sind 3 ausgesuchte Touren zwischen 10 und 23 Tage lang. Einmal in Tansania, Kilimanjaro ist so der Klassiker, Kilimanjaro-Besteigung. In Nepal kann man im Everest-Gebiet einen Trek machen. In Kanada ist es der North Coast Trail. Viele kennen ja den West Coast Trail, der ist auch schon relativ wild auf Vancouver Island. Der North Coast Trail ist ja noch etwas wildere, härtere Bruder von dem Trail. Mhm. Es wird durchgeführt von Diamir Reisen, das ist ein Reiseveranstalter, der sich eben auf so Wildnisreisen, Wanderreisen spezialisiert hat. Und mit dem haben wir eben eine Kooperation für ausgesuchte Outdoor-Leserreisen. Mhm.
Angenommen, ich will jetzt ein Urlaubsziel mir raussuchen, habt ihr da auch eine Information? Weil wahrscheinlich plant man eher einen Urlaub, den man jetzt in Norwegen macht, lange im Voraus. Aber wenn man jetzt sagt, ich will jetzt noch irgendwie in den nächsten 2 Monaten irgendwie Urlaub machen.
Ja, wir versuchen ja auch immer so mit dem, was wir uns gerade beschäftigen, gerade die, die Leser auch, sag mal, dort abzuholen, wo die sich vielleicht gerade befinden in ihrer Urlaubsplanung. Das heißt, im Winter haben wir oft einfach auch schon die Idee, wo könnte der nächste Sommerurlaub hingehen. Mhm. Aber klar, wenn jemand eine kleine Winterflucht plant, momentan arbeiten wir auch an einer Teneriffa-Geschichte, was sich natürlich wunderbar anbietet, wenn hier das Suddel- und Sauwetter anfängt, dass man auch mal in die Wärme kommt und eben auch schön wandern gehen kann.
Mhm. Da sind Kanaren natürlich ideal.
Für, genau, ist nicht zu weit weg. Meistens dann doch warm.
Und Teneriffa, ist da irgendwie außer Hotelburgen an der Küste was? Ich meine, es gibt den Teide, diesen riesigen Vulkan, der ist, glaube ich, nicht mehr aktiv.
Nee, der ist nicht mehr aktiv, wobei drumherum das Gelände noch sehr aktiv ist. Ich weiß, dass es das immer wieder gibt, dass man eben auch so auf heißen Spalten sich ein Essen zubereiten lassen kann. Okay. Das ist schon mal ganz spannend. Und rund um den Teide ist natürlich auch ein Nationalpark. Mhm. Das ist streng geschützt, aber man kann da eben rein und sich auch so ein bisschen die vulkanische Tätigkeit angucken. Und vielleicht holt man sich dann da auch noch ein bisschen Wärme im Winter ab.
Mhm. Ja, wunderbar. Ich glaube, soweit haben wir erstmal die Themen, die euch gerade beschäftigen, behandelt. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Kerstin. Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, so viel zum nächsten Heft. Wann kommt es an den Kiosk oder im Bahnhofsbuchhandel?
Am 7. Januar. Kann man sich da neue Ideen fürs nächste Jahr holen oder eben auch für dieses Jahr.
Sehr gut. Dann bitte abonniert unseren Podcast, liebe Zuhörer, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Sucht unsere Website unter www.outdoormagazin.com. Macht's gut und bis dann. Hauptsache raus.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.